Ja, dieses Lied habe ich so im Alter von 12 Jahren auf Gitarre gelernt. Genau, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Vielleicht denkst du heute Morgen, gut, dass ich meine Gemeinde gefunden habe. Aber was, so fragst du dich dann vielleicht auch, gehen mich dann noch die anderen Gemeinden an? Ich meine, okay, vielleicht so eine interessante andere Gemeinde wie zum Beispiel ICF oder Kirche im Pott als Backup, wenn ich mal eine Abwechslung brauche. Aber katholische Kirche oder orthodoxe Kirche, das ist doch noch nicht wirklich wichtig für mich, oder? Ich habe doch meine Gemeinde. Vielleicht kommst du auch aus der evangelischen Landeskirche. Du hast dich bewusst dafür entschieden, hier in der freien evangelischen Gemeinde zu sein, weil hier die Dinge anders sind als dort. Vielleicht bist du ganz froh über den Abstand, den du jetzt zur Landeskirche hast. Und dann fragst du dich auch, wozu brauchen wir dann jetzt Kontakt zur evangelischen Kirche? Ist doch gut, dass ich das hinter mir gelassen habe. Oder jetzt mit dem Kirchentag, Silke hat es erwähnt, muss das sein? Müssen wir da beteiligt sein? Das ist doch nicht unsere Veranstaltung. Und mitten in diese Gedanken und Fragen hinein möchte ich unseren Predigttext für heute ins Spiel bringen. Der steht im Johannesevangelium Kapitel 17. Er steht am Ende der Abschiedsreden von Jesus, bevor er verhaftet wird und dann am Kreuz stirbt. Dieser Predigttext heute stammt aus dem Abschiedsgebet von Jesus für seine Jünger. Ein Gebet, in dem Jesus auf sein Lebenswerk zurückblickt, Rechenschaft ablegt, was er getan hat, und gleichzeitig bittet Jesus für seine Jünger, die er nun alleine zurücklassen wird. Man kann wirklich sagen, das, was Jesus hier betet, ist sein geistliches Vermächtnis. Das ist das, worauf es Jesus am Ende seines Lebens ankommt. Und ich lese uns Johannes 17, Vers 20 bis 23, wo Jesus sagte, ich bete nicht nur für sie, gemeint sind seine Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie du und ich. Ich lebe in ihnen und du lebst in mir, so sollen auch sie vollkommen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie, die zu mir gehören, ebenso liebst wie mich. Jesus will die Einheit seiner Nachfolger. Aber das wirft eine ganze Reihe Fragen auf. Jesus betet hier für seine Jünger damals und für alle, die in der Zukunft durch sie, durch seine Jünger zum Glauben an ihn kommen werden. Das betrifft also auch uns heute. Nach der Enzyklopädie Britannica 2010 hat das Christentum heute 2,3 Milliarden Anhänger. Jesus betet also auch für die 2,3 Milliarden heute lebenden Christen. Und in diesen 4 Versen spricht Jesus es 4-mal aus. Er betet dafür, dass seine Jünger alle eins sein sollen, eine Einheit untereinander haben sollen. Aber wie soll das gehen? Sollen denn die 2,3 Milliarden Menschen, die als Kirchenmitglieder registriert sind, eine einzige Kirche jetzt bilden? stellt sich auch die Frage, sind denn alle diese Menschen, die als Kirchenmitglieder registriert sind, sind sie denn wirklich Glaubende an Jesus Christus? Und was macht denn dieses Einssein aus, so unterschiedlich wie diese vielen Menschen sind? Unterschiedliche Kulturen und Sprachen, unterschiedliche Lieder und Gebräuche. Wir werden diesen ganzen Fragen nachgehen, gleich. Aber lasst uns doch bitte jetzt erst einmal festhalten, Jesus will von dir und Jesus will von mir, dass wir mit anderen Christen eins sind. Eins mit den Christen in deiner Familie, eins mit den Christen in deinem Hauskreis, eins mit den Christen in unserer Gemeinde hier, eins mit den Christen im Bund freier evangelischer Gemeinden, eins mit den Christen in anderen Freikirchen in Dortmund, eins aber auch mit den Christen in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche hier in Dortmund und auch eins mit den Christen in ganz Deutschland, in ganz Europa, in der ganzen Welt. Das war und ist Jesus so wichtig, dass er das in seinem geistlichen Vermächtnis am Ende seines Lebens, in seinem Abschiedsgebet 4-mal wiederholt. Ich bete, dass sie alle eins sind, dass sie eins sein sollen, dass sie vollkommen eins sein sollen. Ich finde das beeindruckend, wie wichtig das Jesus ist. Also mir ist das oft überhaupt nicht so wichtig. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir oft vorbeigegangen. Es hat mich nicht bewegt. Wenn wir uns die Geschichte des christlichen Glaubens anschauen, dann zeigt das aber, dass Jesus allen Grund hatte, so zu beten. Denn die Geschichte der Christenheit ist eine Geschichte voll von Streit, Spaltungen und Trennungen. Da möchte ich euch kurz mit hineinnehmen. Also schon im Neuen Testament, in der Bibel, vor allem in den Briefen des Apostels Paulus, finden wir Hinweise, wie gespalten die Gemeinden waren, wie es Zerwürfnisse gab, Abspaltungen gab. Ein Thema, was zum Beispiel total kontrovers diskutiert wurde, war die Frage nach dem Gesetz des Alten Testamentes, ob das denn noch auch wirklich für die Christen, auch die neu dazugekommenen Christen aus einem nicht-jüdischen Hintergrund, aus dem hellenistischen Raum, also griechischen Raum oder auch aus dem ägyptischen Raum, wo auch immer Christen herkamen, ob das auch für sie gelten sollte. Etwas später im Jahr 144 nach Christus kam es dann, ein anderes Beispiel, zum Bruch zwischen Marzion und der alten Kirche. Der Marzion war jemand, der lehrte unter anderem, dass es einen guten Gott im Neuen Testament gibt, den Jesus uns als den Vater bekannt gemacht hat. Und Marzion sagte, dieser gute Gott des Neuen Testaments hat nichts mit dem bösen Gott des Alten Testamentes zu tun. Der Gott, der zornig wird, der Gericht gebracht hat und für Gericht steht, der das Gesetz gegeben hat. Und diesen bösen Gott nannte er den Demiurgen, klingt schon wirklich böse, dieser Name. Und er hat gesagt, weil das so ist, haben Christen mit dem Alten Testament nichts mehr zu tun. Hat er aus der Bibel komplett gestrichen. Kam zur Spaltung. 300 Jahre später, 451, gab es ein Konzil auf Chalkedon. Und dort wurde ein lange und erbittert geführter Streit um die Frage entschieden, wie sich denn in der Person von Jesus die göttliche und menschliche Natur zueinander verhalten. Das Ergebnis war, dass man sagte, was auch heute für uns gültig noch ist, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich sei, und zwar unvermischt und ungetrennt. Das führte zur Abspaltung der orientalisch-orthodoxen Kirche. Und 500 Jahre später im Mittelalter kam es dann zur Trennung der lateinischen Kirche des Westens von der griechisch-orthodoxen Kirche des Ostens. Auslöser war damals die Frage, wo ist denn das legitime Zentrum der Christenheit? In Rom? mit dem Papst als Nachfolger des Petrus oder in Konstantinopel. Es gab aber auch noch viele andere Unterschiedlichkeiten zwischen den beiden großen Kirchen. Das führte zur Trennung und die Kirchenoberhäupter exkommunizierten sich gegenseitig. Das heißt, sie sagten voneinander, der andere glaubt nicht richtig, der liegt völlig falsch. Und dann kam es ab 1517 zur Reformation und dann spaltete sich ja Kirche in evangelische und katholische Kirche. Und diese Reformation hat in der Folge zu vielen Hunderten weiterer Abspaltungen und Trennungen geführt. Und da haben auch wir heute als Freikirche unseren Ursprung drin. Was hatte Jesus gebetet? Ich bete, dass sie alle eins sind, dass sie eins sein sollen, dass sie vollkommen eins sein sollen. Ahnst du, wie sehr Jesus an der Zertrennung seiner Nachfolger, seiner Kirche, seiner Gemeinde leidet? Was können wir heute tun, damit das Gebet von Jesus Wirklichkeit wird? Diese Frage beschäftigte auch die ökumenische Bewegung, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts bildete, so 1910. Und ökumenische Bewegung verstand und versteht dieses Einssein, für das Jesus gebetet hat, vor allem auf der Ebene von Institutionen. Es gibt den Ökumenischen Rat der Kirchen, das ist die größte Organisation dieser Bewegung. Und der Ökumenische Rat der Kirchen verfolgt eine weltweite Einigung und Zusammenarbeit der verschiedenen Kirchen, die Jesus Christus als Gott und Heiland gemäß der Heiligen Schrift bekennen. Und diese Einheit von Kirchen, so will es der Ökumenische Rat der Kirchen, soll sichtbar werden im gemeinsamen Glauben, im Abendmahl, im Gottesdienst und im gemeinsamen Leben. Teilweise bewegte Vertreter der Ökumene auch die Idee einer organisatorischen Zusammenführung der unterschiedlichen Kirchen, doch das war und ist umstritten. Was die Ökumene bewirkt hat, sind zum Beispiel konfessionsübergreifende Gottesdienste oder übergreifende Bibel-, Gebets- und Gesprächskreise, Begegnungen und Gemeindefeste. Und auf der Ebene der Kirchenleitung treffen sich Verantwortliche und vereinbaren gemeinsame Stellungnahmen, Erklärungen zu Themen und auch gemeinsames diakonisches Handeln. Das sind sicherlich große Veränderungen, die es im letzten Jahrhundert in der kirchlichen Landschaft gegeben hat. Meine Frage ist, war und ist es das, worum Jesus gebetet hat? Und jetzt kommen wir nochmal zu den Fragen vom Anfang. Was ist das denn für eine Einheit, von der Jesus spricht in seinem Gebet in Johannes 17? Was heißt das denn, eins sein? In Vers 21 sagt Jesus, ihr könnt das auf eurem Gottesdienstmanuskript nachlesen, ich bete darum, dass sie alle eins sein. Und jetzt kommt der Punkt. So, wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. Das heißt zum einen, dass die Einheit, die Jesus mit seinem Vater gehabt hat, ein Vorbild ist für die Einheit, die du und ich mit anderen Christen haben. Diesen Gedanken wiederholt Jesus in Vers 22 und in Vers 23 noch zweimal. Da heißt es, ne, damit sie eins sind, so wie du und ich lebe in ihnen, du lebst in mir, so sollen auch sie vollkommen eins sein. Was wissen wir denn über die Einheit, die Jesus mit seinem Vater gehabt hat? Johannesevangelium ist voll davon. Ich kann euch nur ermutigen, lest mal das Johannesevangelium am Stück. Das ist richtig klasse, auch wenn man nicht alles versteht. Aber man entdeckt immer wieder Neues. Im Johannesevangelium ist diese Einheit beschrieben als eine Einheit vom Willen her. Jesus sagt, ich kann nur das tun, was ich meinen Vater sehe. Und im Garten Gethsemane betet Jesus, Vater, dein Wille geschehe. Eine Einheit im Willen. Die Einheit, die Jesus gehabt hat mit dem Vater, ist eine Einheit und die er hat, ist eine Einheit im Wesen. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht Gott, den Vater. Und die Einheit, die Jesus gehabt hat, ist eine Einheit in der Liebe. Eine Einheit der Liebe. Jesus liebte den Vater. Zum Beispiel kann man das lesen, Johannes 14, Vers 31. Und immer wieder heißt es im Johannesevangelium, der Vater liebt mich. So sagt es Jesus. Kapitel 3, Vers 35, Kapitel 5, Vers 20, Kapitel 10, Vers 17, Kapitel 15, Vers 9 und an vielen anderen Stellen. Lest das bitte einmal nach. Diese Einheit, die Jesus mit seinem Vater hatte, führte dazu, dass Jesus immer wieder die Nähe Gottes suchte. Immer wieder zog er sich zurück, um zu beten, um Gott im Gebet nahe zu sein. Er brauchte diese Nähe des Vaters. Wenn diese Einheit zwischen Jesus und dem Vater das Vorbild für unsere Einheit als Christen ist, dann heißt das doch auch, die anderen Christen sind wichtig für dich, für mich. Wir brauchen sie. Sie gehen uns was an. Der andere geht dich und mich etwas an, der andere Christ. Wir können nicht für uns alleine existieren. Und was für uns als Individuen gilt, das gilt auch auf der Ebene von Gemeinden und Kirchen. Wir suchen die Nähe anderer Gemeinden und Kirchen. Bei allen Unterschieden, die es gibt, sind wir zunächst einmal dankbar und wertschätzend, dass das auch Menschen sind, die an Jesus Christus glauben, auch wenn sie das anders leben und definieren. Diese Wertschätzung ist ein Zeichen von Liebe, das Wesen von Liebe. Aber die Einheit zwischen Jesus und dem Vater ist nicht nur ein Vorbild für unsere Einheit mit anderen Christen, sondern sie ist zuerst auch die Grundlage für diese Einheit. Jesus in Vers 23 sagt, ich lebe in ihnen, du lebst in mir, so, genau so, wie diese Einheit zwischen Jesus und dem Vater ist, so sollen auch sie vollkommen eins sein, auf diese Art. Das heißt, wenn Jesus in uns lebt und weil er in uns lebt, darum ist eine solche Einheit möglich. Und dann geht es um viel mehr als um äußere Einheit oder sogar um Vereinigung von Kirchen. Diese Einheit kann man nicht mit ökumenischen Aktionen machen. Diese Einheit können wir auch nicht machen, dadurch, dass wir Gemeinschaftsaktionen in der Gemeinde haben. Diese Einheit fließt aus Jesus in uns. Es ist seine Liebe in dir, die dich motiviert, die dich bewegt und die dich verpflichtet zum Einssein mit anderen Christen und anderen Gemeinden. Und diese Einheit, die wird in uns hineingepflanzt, hineingesenkt durch Jesus in dir und durch Gott, der dann in Jesus, in Christus ist. Wie soll denn dann diese Einheit aussehen? Soll es dann nur noch eine Kirche vielleicht geben? Hier wird ganz deutlich, bei dem, was ich bisher gesagt habe, von dem Bibeltext her, dass die Einheit darin besteht, dass wir nicht eine Institution, also irgendwie eine gemeinsame äußere Form suchen, sondern dass wir gemeinsam an Christus, an Jesus glauben. Diese Einheit hängt an Jesus, an der Person von ihm und gibt es nur durch ihn. Und wir finden diese Einheit im gemeinsamen Gebet, in der Liebe zueinander. Das wird nicht zu einer gemeinsamen Kirche führen, davon bin ich jedenfalls überzeugt. Dafür sind wir alle viel zu unterschiedlich. Aber statt dem anderen den Glauben abzusprechen, wie es in der Kirchengeschichte oft passiert ist, weil er so anders ist, erkenne ich in der Vielfalt und Unterschiedlichkeit Jesus im anderen. Wenn denn die anderen auch an Jesus als den von Gott geschickten Heiland glauben. Und das erkenne ich auch in der anderen Kirche und das macht mich dankbar. Wisst ihr, meine erste Stelle war in Ost-Berlin. neue Bundesländer. Da war Ökumene was ganz anderes. Das war und ist heute immer noch eine konfessionslose Landschaft. Ja, durch den Sozialismus, den gelebten Sozialismus, wurde den Leuten der Glaube wirklich aberzogen. Ja, das war wirklich staatlicher Wunsch und Wille, dass Glaube diskreditiert war und Christen wurden diskriminiert in der Ausbildung und in vielen anderen Bereichen. Und das Ergebnis war, dass nur nach wenigen Jahrzehnten die Zugehörigkeit zu Kirchen drastisch nach unten ging. Und in der Folge wurden und sind die neuen Bundesländer weitgehend konfessionslose Gebiete. Gebiete, wo es viel weniger als sonst in Deutschland Kirchen und Christen gibt. Und dort war Ökumene ein dankbares Anerkennen. Hier sind auch Menschen, denen Christus, christlicher Glaube wichtig ist. Und bei allen Unterschieden, erinnere ich mich, waren wir so dankbar füreinander. Und zum Beispiel der evangelische Pfarrer, als ich als Dienstanfänger da war, der hat ohne mich herzlich begrüßt und aufgenommen. Und wir haben uns nicht über Tauffragen und sowas diskutiert, sondern er hat mir, als ich meine erste Beerdigung halten musste, seinen Talar ausgeliehen, weil das eine Beerdigung war, die ich hatte da kein passendes Kleidungsstück, ich weiß es auch nicht mehr genau. Ja, ein letzter Gedanke, diese Einheit zu leben, ist eine wichtige Voraussetzung für Evangelisation und Mission. Jesus sagt, sie sollen vollkommen eins sein, seine Jünger, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie, die zu mir gehören, ebenso liebst wie mich. Also das gehört zusammen. Die Nähe zu anderen Kirchen und Gemeinden und dass wir unseren Glauben teilen, Evangelisation und Mission leben. Und diese Einheit werden wir jetzt gleich auch miteinander feiern und erleben, wenn wir das Abendmahl miteinander teilen und feiern, wo es ja heißt, wir bilden alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib, denn wir essen alle von dem einen Brot. Liebe Gemeinde, ich wünsche mir, dass dieses Herzensanliegen von Jesus, das ihn bewegt hat, kurz bevor er verhaftet wurde und ans Kreuz ging, dass uns dieses Herzensanliegen von Jesus erreicht und bewegt. Das ist kein Randthema. Das ist etwas, was Jesus ganz zentral auf dem Herzen hat. Amen.